Ja, hallo zusammen. Heute geht es im Grunde genommen um ein Thema, was gar nicht alle angeht, sondern es geht um das Thema Dienstplangestaltung, die rechtlichen Bedingungen rund um den Dienstplan im Pflegebereich. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Wir haben uns Gedanken gemacht, es sind ja viele von uns, die im Gesundheitswesen arbeiten, die jetzt vor den Feiertagen eben auf den Plan gucken und wissen, dass sie am Heiligen Abend oder auch Weihnachten oder alternativ dann eben zum Ende des Jahres, Silvester, Neujahr arbeiten werden. Umso wichtiger, gerade vor dem Hintergrund, dass Krankenhäuser teilweise nicht genügend Leute haben, teilweise bewusst nicht genügend Leute haben, einfach weil es Personal immer auch ein betriebswirtschaftlicher Faktor ist, geht es heute einfach darum, was regelt denn den Dienstplan und wenn ihr einen Dienstplan schreibt, worauf muss ich achten? Worauf ihr vorneweg achten müsst, ist sicherlich auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz, weil einfach der Gesundheits- und Arbeitsschutz im Dienstplan berücksichtigt werden muss. Ihr dürft zum Beispiel niemanden zu Tätigkeiten einteilen, von denen ihr wisst, dass er diese Tätigkeiten in keinster Weise durchführen kann. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann auch keinen Auszubildenden, ob drittes oder zweites Ausbildungsjahr, völlig mutterseelenallein auf einer Intensivstation letztendlich dann lassen. Sicherlich gibt es Ausnahmen auf den Allgemeinstationen, gerade für diejenigen, die im dritten Ausbildungsjahr sind, aber auch da muss ich mich als Fachkraft darüber informieren, inwieweit die tatsächlich die gebotenen Arbeiten erledigen können. Das alles, diese rechtlichen Dinge, können wir jetzt gar nicht beleuchten. Dienstplan hat immer auch eine haftungsrechtliche Geschichte, zum Beispiel was den Datenschutz anbelangt. Da muss man aufpassen, dass man die Zustimmung aller Mitarbeiter hat, um sie namentlich auf einem öffentlich ausgehenden Dienstplan gegebenenfalls stehen zu lassen. Ansonsten bei den elektronischen, für nur eine gewisse Zielgruppe einsehbaren Dienstplänen ist das natürlich kein Problem, dass da auch ein Name und nicht nur eine Nummer steht. Aber trotz alledem, auch das wäre zum Beispiel ein Thema. Aber es geht beim Dienstplan viel mehr darum, um die Personaleinsatzplanung und die Personaleinsatzplanung, unabhängig, ob sie im Krankenhaus, im Pflegedienst, ob sie in einer Senioreneinrichtung ist, unterliegt auch dem Arbeitszeitgesetz. Auch wenn es, ich sag mal, Verantwortliche gibt, die das gerne ausblenden, so gibt es eben bei der Dienstplangestaltung einiges zu beachten. Und das sind die Regelungen nach dem Paragraph 4 zum Beispiel des Arbeitszeitgesetzes. Da sind nämlich die gesetzlichen Ruhepausen geregelt. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert in die Geschichte des Arbeitszeitgesetzes, findet man eine Vielzahl von Urteilen, eine Vielzahl von Klagen gegen das Arbeitszeitgesetz, teilweise von den Arbeitnehmern, teilweise von Betriebsräten, teilweise auch von den Trägern der Einrichtung selbst. Ein Arbeitnehmer kann grundsätzlich erstmal bis zu 6 Stunden ohne Ruhepause beschäftigt werden. Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden bis zu 9 Stunden besteht allerdings ein Anspruch auf eine Pause von 30 Minuten. Bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden muss die Pause mindestens 45 Minuten betragen und spätestens nach 6 Stunden müssen dann die ersten 30 Minuten fällig werden. Eine Aufteilung der Ruhepausen, zum Beispiel in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten, ist jedoch möglich. Allerdings muss eben, wie gesagt, nach spätestens 6 Stunden eine erneute Pause gewährt werden. Also ich kann die schon splitten. In der Summe muss ich dann allerdings darauf achten, dass ich dann eben nicht gegen das Gesetz verstoße. Oder wenn ich jetzt den Dienstplan gestalte und ein Schichtensystem habe. Nach diesem Paragraphen 5 des Arbeitszeitgesetzes muss eine Mindestruhezeit von 11 Stunden eingehalten werden, die nicht unterbrochen werden darf. Das gilt übrigens für alle Arbeitnehmer. Im Falle eines Arbeitseinsatzes während des Rufbereitschaftsdienstes darf die Mindestruhezeit allerdings auf 5,5 Stunden verkürzt werden, so sagt der Absatz 3 dieses Paragraph 5 des Arbeitszeitgesetzes. Und das ist natürlich wichtig, weil ansonsten macht übrigens Rufbereitschaft auch keinen Sinn, wenn ich nach der Schicht erstmal eine Ruhepause brauche und gar nicht einsatzfähig bin. Jede Tätigkeit, auch nur eine kurzfristige, unterbricht die Ruhezeit. Das heißt, sie fängt von 9 an. Deswegen muss sich eine neue Ruhezeit von 11 Stunden im Endeffekt immer anschließen. Die Ruhezeit von 11 Stunden ist nicht an irgendeinen Kalendertag gebunden, also es gibt keine Ausnahmeregelung fürs Wochenende. Diese muss viel mehr zwischen zwei Zeiten der Beschäftigung eines Arbeitnehmers liegen. Also da muss ich darauf achten, muss allerdings wissen, dass in bestimmten Betrieben wie Krankenhäusern zum Beispiel, eine Verkürzung der Ruhezeit um bis zu einer Stunde möglich ist. Allerdings muss das, wie gesagt, auch geklärt werden, warum. Wenn innerhalb eines Kalendermonats allerdings ist das nur möglich oder innerhalb von 4 Wochen ein Ausgleich durch die Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens 12 Stunden erfolgt. Also ich kann hergehen und kann sagen, okay, ich mache einen Tarifvertrag, ich mache eine Betriebsvereinbarung, ich gehe mit der Ruhezeit zum Beispiel auf 10 Stunden, zum Beispiel auf 9 Stunden, einfach, dass die Schichten funktionieren. Aber es muss dann gleichzeitig geklärt werden, in welchem Ausgleichszeitraum ich eben eine andere Ruhezeit entsprechend verlängere. Das ist erstmal wichtig. Aber dazu müssen, wie gesagt, auch die Arbeitnehmervertreter dann zustimmen. Das kann man nicht einfach so machen. Das funktioniert nicht. Es ist ein Dauerbrenner im Krankenhaus, Nacht- und Schichtarbeit, weil es passt einfach nicht nach mit dem Arbeitszeitgesetz für alle Arbeitnehmer zusammen. Nachtzeit in Krankenhäusern ist zwischen 23 und 6 Uhr, nicht zwischen 20 und 6, sondern zwischen 23 und 6. Das heißt, Nachtarbeit ist jene Arbeit, die mehr als 2 Stunden in der Nacht umfasst. Das heißt, wenn ich um 11 komme und nur 1 Stunde Arbeit, habe ich keine Nachtschicht geleistet, sondern die Nachtarbeit ist jene, wenn ich dann eben mindestens 2 Stunden, also spätestens um 1 Uhr, frühestens um 1 Uhr kann ich dann im Prinzip aufhören. Dann gilt das noch als Nachtzeit. Dann gibt es verschiedene Tarifverträge und Arbeitszeitregelungen, die eben in den Krankenhäusern dann genau diese Nachtarbeit neu regeln. Da gibt es zum Beispiel die Nachtarbeit von 21 Uhr bis 6 Uhr. Das ist möglich. Ich darf also dieses Arbeitszeitgesetz etwas individuell anpassen, aber ich darf diesen Gesundheitsschutz, den darf ich natürlich nicht untergraben. Das heißt, ich kann die Nachtarbeit verlängern. Hat dem Arbeitnehmer natürlich einen Vorteil dadurch, weil er kriegt ja Zuschläge. Aber ich darf nicht hergehen und das verschlechtern. Für den Dienstplan bedeutet das nach § 6 Arbeitszeitgesetz, ist Nacht- und Schichtarbeit nach den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen, dann muss das auch geschehen. Das heißt, Nachtarbeit darf 8 Stunden nicht überschreiten und kann allerdings auf 10 Stunden in Ausnahmefällen, nicht in der Regel, verlängert werden. Soweit keine tariflichen Regelungen bestehen, über die ja dann alle abgestimmt haben, hat der Arbeitgeber für die Nachtarbeit entweder eine angemessene Zahl befreiter Tage oder einen Zuschlag zu zahlen. Da gibt es dann Haustarifverträge, die regeln das Ganze auch. Werden sowohl Zusatzurlaubstage gestaffelt nach Nachtarbeitsstunden als auch Zeitzuschläge für die Nachtarbeit gewährt, ist das auch in Ordnung. Aber die Beschränkung der Nachtarbeit nach dem Jugendarbeitsschutz oder dem dem Mutterschutzgesetz, die dürfen nicht ausgehebelt werden. Das funktioniert jetzt nicht. Und jetzt kommt Weihnachten. Weihnachten ist irgendwo ab dem 24. ein gesetzlicher Feiertag. Und jetzt muss man sich überlegen, was heißt das? Und das ist ja unser Thema heute. Das heißt, Ziel des Arbeitszeitgesetzes ist es eigentlich, Sonntage und staatlich anerkannte Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. Das heißt also, es soll eigentlich gar nicht gearbeitet werden. Jetzt haben wir allerdings ein Wirtschaftssystem, was sehr arbeitgeberfreundlich ist. Und das hat gesagt, okay, es muss Ausnahmen geben. Also nicht nur im Pflegebereich, nicht nur im Krankenhausbereich, sondern auch in der Wirtschaft gibt es ja ohne weiteres Sonn- und Feiertagsarbeit. Für den Dienstplan müssen wir Folgendes beachten. Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. So sagt § 11 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz. Und hiervon kann auch eben durch tarifliche Regelung im Krankenhaus das Ganze auf 10 beschäftigungsfreie Sonntage im Jahr abgewichen werden. Also grundsätzlich sollen 15 sein. Krankenhäuser dürfen auf 10 allerdings runtergehen, wenn sie das begründen können. Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben. Und der sollte in einem Zeitraum von 2 Wochen gewährt werden. Werden Arbeitnehmer von verschiedenen Werktagen, fallenden Feiertag beschäftigt, dann müssen sie ebenfalls einen Ersatzruhetag dann eben bekommen und der innerhalb eines Zeitraums von 8 Wochen zu gewähren ist. Und die Sonn- und Feiertagsruhe oder auch die Ersatzruhetagruhe sollte den Arbeitnehmern in Verbindung mit der Ruhezeit gewährt werden. Sollte, das heißt, wir sehen, man sollte sich gut damit beschäftigen, inwieweit das Haus Regelungen eben geschaffen hat. Das heißt also, das sind so die wichtigsten Regelungen jetzt rund um die Feiertage. Das heißt also, man hat den Anspruch auf verschiedene freie Tage, man hat den Anspruch auf Ersatzregelungen und man hat auch den Anspruch auf Ruhezeiten. Aber wir wissen, dass das im Krankenhaus teilweise nicht möglich ist, dass das im Krankenhaus teilweise durch Bereitschaftsdienste, durch Arbeitsbereitschaft oder einfach durch zu wenig Personal auf den Stationen häufig nicht möglich ist. Und deshalb hat der Gesetzgeber hier viele Ausnahmen geschaffen. Und für jene, die sich jetzt die nächsten Tage hinsetzen und einen Dienstplan schreiben und nicht wissen, wie es geht, lohnt auf jeden Fall ein Blick in das Individual- und das Kollektivarbeitsrecht und vor allen Dingen ein Blick in die Betriebsvereinbarung und die Tarifverträge eures Pflegebetriebes, eures Gesundheitsbetriebes. Ansonsten bleibt übrig Seminare bei uns zum Thema Dienstplangestaltung. Das alles im nächsten Jahr mehr. Dann geht es auch darum, Dienstpläne rechtssicher zu gestalten. Und dann geht es auch darum, Grunddienstpläne, Musterdienstpläne mal zu erstellen. Mal gucken, wie so ein Ding aussieht. Und dann am Ende sollte jeder dann so einen Monatsdienstplan erstellen können. So, ich danke euch fürs Zuhören. Das ist die Botschaft und das Thema für den dritten Advent. Danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.